Sie haben promoviert mit dem Titel Socialist Solidarities and Their Afterlives, Histories and Memories of Angolan and Mozambican Migrants in the German Democratic Republic 1975 to 2015. Und ich würde Sie gerne zu Beginn fragen, wie beschreiben Sie denn das Konzept sozialistischer Solidarität oder in dem Fall sozialistischer Solidaritäten?
Das ist natürlich erstmal eine recht weitreichende Frage, weil sich diese Solidaritäten ja sozusagen von Solidaritätsgruppen bis zu staatlichen Solidaritätsbemühungen erstrecken. Und in meiner Doktorarbeit gehe ich ja auf ein ganz bestimmtes Beispiel ein, die Vertragsarbeiter aus Angola und Mosambik. Und in diesem Rahmen war tatsächlich die Idee, dass eben die Arbeitskräfte in die DDR kommen und am Anfang zumindest, also hier die Vertragsarbeiter aus Mosambik, der Vertrag von 1979 unterzeichnet, dass sozusagen in frühen 80er Jahren der Gedanke durchaus da war, dass es eben für beiderseitiger Nutzen sein sollte. Also dass die Vertragsarbeitskräfte in der DDR sowohl Arbeitserfahrung sammeln und dadurch natürlich auch die DDR-Wirtschaft unterstützen, als aber auch Kenntnisse, also sozusagen Skilled Laborers werden Kenntnisse erwerben, die sie dann wiederum im Einsatz in ihrem Herkunftsland einsetzen können. Und insofern war der Gedanke eben da, auch durch diesen Einsatz in einem anderen Land dann die sozialistische Struktur in Angola bzw. Mosambik zu stärken.
Jetzt gibt es ja mittlerweile in den letzten Jahren auch eine Beschäftigung mit Vertragsarbeit, ehemaligen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern, die zu Wort kommen. Dabei geht es immer wieder darum auch, dass es eben ganz klar auch wirtschaftliche Interessen waren des Staates DDR, die hinter diesen Verträgen standen, dass es um Devisenhandel ging, dass es ein großes Interesse an billiger Arbeitskraft gab. Inwiefern hat sich denn das in Ihren Forschungen belegen lassen?
Also zum einen ist es, glaube ich, wichtig, die Geschichte nicht nur auf den Blickwinkel der DDR zu beschränken, sondern vor allem im Fall, wenn wir uns jetzt mit den mosambikanischen Vertragsarbeitern auseinandersetzen wollen, mit der Geschichte Mosambiks zu beginnen. Es ist ja so, dass Frelimo, also die Unabhängigkeitsbewegung in Mosambik, schon bereits vor der Unabhängigkeit von Portugal 1975 Kontakte mit der SED und bzw. der DDR hatte. Diese Kontakte wurden auch nach der Unabhängigkeit fortgeführt und dann in einer breiter angelegten wirtschaftlichen Kooperation auch ausgelebt. Also es waren drei Prioritätsstaaten der DDR, Angola, Äthiopien und Mosambik. So, und sozusagen in diesem Rahmen kam es dann auch zu einem Vertrag, einem Abkommen über die Arbeitskräftemigration. Und wir sollten dieses Abkommen noch mal kurz kontextualisieren, eben aus Seiten der Mosambikaner. Es war auch so, dass Mosambik, als es noch eine portugiesische Kolonie war, Verträge mit Südafrika hatte, dass dort Vertragsarbeiter gerade aus dem Süden Mosambiks mehrheitlich in den Minen arbeiteten und auch da dieses System des Deferred Payments, also dass quasi ein Teil des Lohnes einbehalten wurde, bereits praktiziert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war das so, dass dadurch der portugiesische Kolonialstaat gestärkt wurde. Also dass durch die Arbeitskräfte, die nach Südafrika gegangen sind, der Kolonialstaat gestärkt wurde. So, also das heißt, es gibt schon eine längere Tradition, gerade im Süden Mosambiks, wo zum einen der Staat vom Export von Arbeitskräften Vorteile zieht, aber zum anderen auch die Menschen selber mit dieser Wirtschaft vertraut sind. Also, dass sie quasi das Land für eine Zeit verlassen, in der Zeit sich so viel Geld erarbeiten, dass sie heiraten können, dass sie sich ein Leben aufbauen können. Das heißt, es schließt dann eine Tradition an und so ist es auch etwa so gewesen, dass 1977 zunächst Mosambik an die DDR herangetreten ist und gefragt hat, ob es die Möglichkeit gäbe, für einige tausend Arbeitskräfte für eine kurze Zeit in die DDR zu kommen und dort Arbeitserfahrungen zu sammeln. Man muss da auch im Hinterkopf haben, wie gesagt, 1975 ist Mosambik unabhängig geworden, dann ist es relativ schnell zu einem Bürgerkrieg gekommen und das heißt, es gab damals sehr, sehr wenig formelle Arbeitsplätze, sehr, sehr wenig Ausbildungsmöglichkeiten, aber einen großen Bedarf an Facharbeitern, weil mit der Unabhängigkeit die allermeisten Portugiesen auch das Land verlassen haben und die portugiesischen Kolonien wirklich sehr, sehr wenig in die Ausbildung investiert haben und somit kaum gelernte Facharbeiter hinterlassen haben. Das heißt, das Land hatte einen sehr, sehr großen Bedarf und hat sich halt bei den sozialistischen Partnern umgeschaut, wie man diesen Bedarf decken kann. Das heißt, es wurden Studierende ins Ausland geschickt, aber in diesem Fall dann eben auch Arbeiter. So, und dann 1977 hatte die DDR zunächst kein Interesse daran und hat abgelehnt. und dann aber sich eben umbesonnen und 1979 dann den Vertrag mit unterschrieben. Das Ganze ist ja auch von Seiten der DDR nochmal einzubetten in eine globalere Geschichte des Sozialismus. Es waren ja eben nicht nur mosambikanische oder angolanische Vertragsarbeiter, sondern auch welche aus Algerien, Kuba und Vietnam beispielsweise. Was ich damit also sagen möchte, ist, dass die Geschichte am besten immer von zwei Seiten betrachtet wird, der mosambikanischen und natürlich der deutschen Perspektive, und dass eben nicht nur die DDR die Verträge sozusagen diktiert hat, sondern dass es durchaus ein Aushandlungsprozess war und dass die mosambikanische Seite da eben auf diese speziellen Erfahrungen mit den Vertragsarbeitern nach Südafrika rekurrierte.
Ja, darauf würde ich gerne noch mal genauer blicken. Sie haben es schon angesprochen, 1975 wird Mosambik unabhängig. Inwiefern muss man denn wirklich diesen Vertrag mit der DDR einbetten in einen postkolonialen Kontext, eben in die Frage, wird es ein sozialistischer Staat nach der Unabhängigkeit? Was ist genau diese Frelimo und was sind eben auch die Kontexte des Kalten Krieges, die da vielleicht zu berücksichtigen sind?
Man muss sich das so vorstellen, dass nach der Unabhängigkeit Portugals die Frelimo, also die dann Regierungspartei, sich nicht nur für den sozialistischen Weg entschieden hat, und zwar in einer explizit leninistisch-marxistischen Auslegung. Also insofern haben sie wirklich nicht einen neuen afrikanischen Sozialismus entwickeln wollen, sondern relativ orthodox dem Pfad, der durch Lenin und Marx vorgezeichnet war, folgen wollen. Also auch Mosambik durch Industrialisierung der Schwerindustrie entwickeln wollen. So, und in diesem Zusammenhang war es natürlich von einem besonderem Interesse, Facharbeiter ausbilden zu können. Und wenn man sich jetzt das Programm anschaut mit der DDR, wenn wir die frühen 80er nehmen, dann sehen wir da auch durchaus Erfolge. Also dass beispielsweise Arbeiterinnen und Arbeiter in der DDR in Textilbetrieben ausgebildet wurden, in Kohlebergwerken, im Hafen, in Bahnbetrieben, und dass diese auch bei der Rückkehr in den frühen 80ern dann in Mosambik in diesen Bereichen gewinnbringend eingesetzt werden konnten und relativ jung auch große Verantwortung trugen, weil sie eben mit dieser Facharbeiterausbildung zurückkamen. Das Ganze ist sozusagen dann leider ja deterioriert, und Ende der 80er Jahre kam es dann dazu, dass die DDR nur noch ganz, ganz viele Vertragsarbeiter ins Land holen wollte, um eben ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen zu genügen, und dabei dann wirklich der Teil der Ausbildung sehr, sehr gelitten hat und sowohl weniger Sprachunterricht oft gegeben wurde, als eben auch mehr Vertragsarbeiter in ungelernten Positionen eingesetzt wurden und eben nicht mehr diese Möglichkeit hatten, dann als gelernte Fachkräfte zurückzukehren.
Wenn wir genauer auf den Vertrag blicken, der 1979 zwischen der Volksrepublik Mosambik und der DDR geschlossen wurde, mit welchen Prämissen ging man denn um in diesem Vertrag mit den Bereichen Ausbildung, mit den Bereichen Unterbringung, also all das, was dann das Leben der VertragsarbeiterInnen in der DDR regelte?
Also ich würde sagen, es waren zwei Dinge. Zunächst mal ging es wirklich um den Aufenthalt als Arbeiter, also entgegen der Hoffnung einiger Arbeiter, die sich dafür entschieden haben, tatsächlich zu kommen, die dann im Hinterkopf hatten, vielleicht arbeiten wir ein wenig und können dann studieren, ging es wirklich darum, primär Arbeiter auszubilden. Und zwar nicht nur auszubilden, es waren ganz bewusst keine Lehrlingspositionen, sondern es waren Arbeiterpositionen. Das heißt, es ging vorrangig um die Arbeit. Und dann wurden dazu zusätzlich sozusagen Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen. Und dies variierte auch von Betrieb zu Betrieb. Also in einigen Betrieben hat man wirklich die komplette Gruppe, die geschickt wird, die dann als Vertragsarbeiter zurückkehrt. Und in anderen ist es nicht so. Das hängt an vielen verschiedenen Dingen, unter anderem auch daran, ich habe es ja schon erwähnt, Bürgerkrieg und Kolonialherrschaft haben nicht dazu beigetragen, dass in Mosambik ein robustes Erziehungs- oder beziehungsweise Schulsystem existierte. Und insofern hatten viele Vertragsarbeiter tatsächlich nicht mehr als die vierte Klasse, was in Mosambik schon unheimlich gebildet war, was schon wirklich schwierig zu erreichen war, das darf man nicht vergessen. Aber was natürlich nicht unbedingt dazu beitrug, dass es einfach war, zum Facharbeiter ausgebildet zu werden, die Theorie auf Deutsch zu absolvieren und so weiter. Also es hat schon sehr viel harte Arbeit von allen Beteiligten erfordert und ist deswegen ja eigentlich sozusagen trotz vieler Umstände vielen geglückt.
Welche Rolle würden Sie denn sagen, spielt Geschlecht? Also es gibt ja Regelungen dazu, dass Frauen, die als Vertragsarbeiterinnen in der DDR waren, dort keine Kinder bekommen durften und so weiter. Also inwiefern sehen denn Erfahrungen von Vertragsarbeiterinnen anders aus als die von männlichen Vertragsarbeitern?
Also Geschlecht spielt natürlich bei allem eine große Rolle, so auch hierbei. Zunächst muss ich sagen, dass es wesentlich weniger Vertragsarbeiterinnen als Arbeiter gab, was auch wieder mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun hat, unter anderem jedoch dem, dass es schon weniger Schulabsolventinnen gab, also weniger Frauen, die sich überhaupt qualifizieren konnten, sich auf diese Vertragsarbeiterposition zu bewerben. Und das war ja eine Bewerbung, also man ist sozusagen selbstständig hingegangen zum Arbeitsministerium, manchmal wurde auch in der Schule rekrutiert, man ist aber selbstständig dann hingegangen und hat gesagt, man interessiert sich dafür, man möchte sich für die Gesundheitseignungsprüfung anmelden und so weiter. Das heißt, es haben schon mal sehr viel weniger sich qualifizieren können. Dann ist es so, dass in den Arbeitsbetrieben selber gab es manchmal gemischte Gruppen, manchmal wurden aber auch in einige Betriebe nur Frauen geschickt, in andere nur Männer, weil doch trotz der sozialistischen Gleichberechtigung es gewisse Vorstellungen davon gab, welche Arbeit eher männlich ist, also Schwerindustrie, und welche Arbeit dann eher weiblich ist, zum Beispiel Textil. Und insofern hat sich sozusagen auch die Arbeitswelt sehr nach dem Geschlecht gerichtet. Dann ist es auch so, dass es natürlich Unterschiede gab in der Freizeit. Also beispielsweise, wir müssen ja uns daran erinnern, dass das alles junge Menschen waren zu dem Zeitpunkt, also zwischen 18 und 24, als sie in der DDR ankamen. Und ganz viele junge Männer haben das dann auch wirklich genutzt, um am Wochenende Freunde von sich in anderen Teilen der DDR zu besuchen, in die Disco zu gehen, tanzen zu gehen, das Leben zu genießen, das Jungsein zu genießen. Was Frauen nicht immer ganz so möglich war. Also viele, gerade die in den Provinzen stationiert waren, haben oft berichtet, dass ihr Sozialleben doch eher eingeschränkt war, weil sie sich eben genau das nicht getraut haben, in die Städte zu fahren und in die Diskos zu gehen, weil sie eben nicht sozusagen eine falsche Reputation erlangen wollten und das im mosambikanischen Sozialgefüge einen schlechten Ruf hat, als Frau in eine Disco zu gehen. Und insofern waren sie wirklich mehr auf ihr Dorf und ihr Einsatzgebiet beschränkt und hatten manchmal das Glück, sich dann lokal zu integrieren, waren aber oftmals auch einfach dann sehr auf sich und die eigene Gruppe beschränkt. Im Gesamten nenne ich das in meiner Dissertation Intimate Strangers, also dieses Konzept, dass man zwar auf der einen Seite Menschen willkommen heißt, offiziell hieß es ja immer die Freunde aus Mosambik, dass man sie also auf der einen Seite willkommen heißt, aber dezidiert nur für eine gewisse Zeit. Also es war ja ganz klar, dass sowohl die Studierenden als auch die Arbeiter nach Ablauf ihrer Verträge bzw. des Studiums zurückkehren sollten in ihre Heimatländer. Also ein Bleiben war nicht vorgesehen unter keinen Umständen. Das hat natürlich viel mit der Logik zu tun, dass man eben diesen Ländern mit den hier erworbenen Fähigkeiten dann, dass man die mit der Entwicklung unterstützen wollte. Es hat aber sicherlich auch Gründe darin, dass sich die ostdeutsche Gesellschaft als weiße Gesellschaft gesehen hat und nicht als Multikulti oder gemischte Gesellschaft. Und da spielt natürlich auch die Frage, die Sie angesprochen haben, hinein, nämlich der Schwangerschaft. Und das war wirklich bis Ende der 80er Jahre eben ein Problem, dass sehr viele Vertragsarbeiterinnen, und zwar nicht nur aus Mosambik oder Angola, sich entscheiden mussten zwischen einem Fortführen des Vertrages oder einer Schwangerschaft. Und da gab es dann auch, wenn man auf die Mikroebene runtergeht, immer wieder verschiedene Fälle, wo Menschen dann entweder zurückgeflogen sind, ihre Kinder bekommen haben und dann wieder ihren Vertrag aufgenommen haben oder aber den Vertrag abgebrochen haben. Und dann zum Ende der Zeit, Ende der 80er, trifft man dann eben auch vermehrt Geschichten von Vertragsarbeiterinnen, die ihre Kinder dann tatsächlich hier bekommen haben und dann zusammen mit ihrer Familie später zurückgegangen sind. Also insofern auch da, das weicht sich auf. Es spielen auch da wieder verschiedene Interessen zusammen. Also zum einen natürlich das Interesse der DDR, eben nicht zu wollen, dass sich die Menschen aus der Fremde sozusagen, die sozialistischen Freunde, permanent ansiedeln, Familien gründen und bleiben. Und zum anderen auch dieses Interesse beispielsweise aus Mosambik eben keine Verhütungsmittel zugänglich zu machen für die Vertragsarbeiterinnen, weil sie das ja nicht als ihre Politik erachteten. Sie wollten eben, wenn Frauen schwanger sind, neue mosambikanische Bürger. Und das sind also verschiedene Interessen, die da zusammenspielen, sozusagen auf dem Rücken der Vertragsarbeiterinnen ausgespielt werden. Und aus meinen Interviews, vielleicht noch ein letzter Punkt, aus meinen Interviews kam aber auch ganz klar heraus, dass also mit den Frauen, mit denen ich geredet habe, die tatsächlich schwanger waren und zurückgegangen sind, dass sie mir gesagt haben, sie hätten sowieso zurückgehen wollen, weil sie sich nicht hätten vorstellen können, ein Kind fernab ihrer Familie großzuziehen. Für sie war es also klar, dass sie die Unterstützung ihrer Eltern gerne haben würden und ihrer Familie und deswegen die Kinder lieber in Mosambik kriegen würden. Aber das ist sicherlich nicht in allen Fällen so. Man hört ja auch von Fällen, gerade auch aus anderen Kulturkreisen, in denen Frauen dann verstoßen wurden, wenn sie eben unverheiratet mit Kind nach Hause kamen etc.
Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in der DDR ebenso wie andere migrantisierte Personen haben Rassismus erfahren bei einer Gleichzeitigkeit von offiziellem Sprechen, dass es keinen Rassismus gibt in der DDR. Jetzt betrachten Sie das Ganze eben auch unter Einbeziehung der Geschichte der afrikanischen Regionen. Und gerade da ist ja interessant zu fragen, inwiefern ist denn der Rassismus in Deutschland auch etwas, das eine Kontinuität darstellt aus der Kolonialzeit?
Ich glaube, da haben Sie schon einen ganz, ganz wichtigen Aspekt angesprochen, dass natürlich sowohl in West- als auch in Ostdeutschland es Rassismus gab und gibt und dieser eine Kontinuität aus der Kolonialzeit darstellt. Wir haben auch gesagt, dass in der DDR eben offiziell ja Antirassismus Politik war sozusagen, was aber nicht heißt, dass jemals die koloniale Vergangenheit aufgearbeitet wurde und es Raum gab, um kritisch zu reflektieren über Vorstellungen zum Beispiel, die man hatte über Menschen mit anderer Hautfarbe oder anderen Kulturkreisen. Insofern würde ich sagen, dass da auf jeden Fall in den Alltagsbeziehungen sehr viel latenter Rassismus einfach vorhanden war. Es ist vielleicht ganz interessant, hier in die Interviews nochmal einzusteigen, weil mich das selber auch erstaunt hat in den Interviews. Also meine Interviewpartner haben eine ganz, ganz klare Differenzierung vorgenommen über Rassismuserfahrungen sozusagen während der DDR und dann in den Zeiten der Wende und haben eigentlich hervorgehoben und unterstrichen, dass sie zu Zeiten der DDR sich sehr sicher gefühlt haben, das geht jetzt wieder vor allem über oder um die Männer, dass sie eben alleine im Zug in die nächste Stadt gefahren sind, sich ohne Probleme im Dorf bewegt haben, je nachdem, es ist natürlich auch wieder ein großer Unterschied, ob jemand in ein kleines Dorf entsendet wurde oder in Berlin positioniert war. Aber auf jeden Fall berichten sie sozusagen alle den Freiraum, sich bewegen zu können und eben sich sicher zu fühlen dabei. Mit im großen Kontrast dazu, wie es eben Ende der 80er und dann 1990 war, wo genau diese Sicherheit verloren ging und sich die allermeisten gefürchtet haben, überhaupt das Wohnheim zu verlassen, beziehungsweise nur noch in Gruppen gereist sind und nur noch in Gruppen sich fortbewegt haben, um eben ein gewisses Gefühl der Sicherheit zu erlangen. Und ich glaube, dass diese letzte Phase extrem traumatisch war und für ganz, ganz viele Vertragsarbeiter auch letztendlich einer der hauptausschlagenden Gründe war, weswegen sie sich zu einer Rückkehr entschieden haben. Also es war ja eine Wahlmöglichkeit, die nicht allen Vertragsarbeitern kommuniziert wurde. Also manche waren sich gar nicht bewusst, dass sie die Wahl hatten zu bleiben. Aber auf jeden Fall diejenigen, die sich dieser Wahl bewusst waren, haben mir ganz klar kommuniziert, dass der dann wirklich als sehr, sehr krass empfundene Rassismus eine der Hauptgründe für diese Rückkehr war. Und ich fand es eben sehr, sehr interessant, dass in dieser Reflexion, also sozusagen zu Zeiten der DDR, eigentlich Sicherheit eine große Rolle spielte und man eben auch das Gefühl hatte, es gab ganz viele Beispiele in Interviews, wenn jetzt eben einer im Betrieb etwas Beleidigendes gesagt hat oder sowas, dann mussten die zur Aussprache. Also das gab sozusagen einen gewissen regulierenden Mechanismus, der dann eben wegbrach. Dann wurde eben der Rassismus einfach zu einer quasi unaushaltbaren Episode, die dann auch wirklich die Rückkehr vieler Vertragsarbeiter zur Folge hatte.
Wenn wir über Rassismus sprechen, würden Sie im Allgemeinen problematisieren, dass die Konstruktion diese war, dass Menschen wirklich rein für die Arbeit in ein Land kommen und ihr Aufenthalt terminiert sein soll und sie eben arbeiten sollen und dann das Land wieder verlassen?
Also generell würde ich sagen, ja, und das sieht man ja, also das ist überhaupt nichts, was irgendwie der sozialistischen Welt eigen wäre oder der DDR eigen wäre. Das sieht man ja auch heutzutage in Bestimmungen, für wen öffnet sich die EU, für wen öffnet sich Großbritannien, für die Arbeiter mit besonderen Fähigkeiten, besonders guter Ausbildung etc. Also dass man sozusagen Migration darüber lenkt, welche Fähigkeiten eine Person mitbringt und wie diese Fähigkeiten in die Wirtschaft eines Landes hineinpassen, ist ja etwas, wie Migrationsmanagement bis zum heutigen Tage zentral funktioniert. Und es ist eben weder in der DDR noch irgendwo anders sozusagen heutzutage so, dass Menschen ganz egalitär auf der Welt sich bewegen können. Es ist leider ein riesengroßer Unterschied, ob ich einen deutschen Pass habe oder ob ich einen Pass aus Mosambik habe. Das eine, der deutsche Pass, ermöglicht mir ein relativ sich freies Bewegen auf dieser Erde, während der mosambikanische Pass zurzeit natürlich das nicht tut. Und es war im Gegenteil, würde ich eher sagen, so, dass der Sozialismus in diesem Fall mit der Ausprägung der Arbeitsmigration es ungelernten Arbeitskräften ermöglichte, nach Europa zu kommen, auch wenn es nur für eine Zeit war, und sich somit auch dieses Bedürfnis des Jugendtraums des Reisens zu erfüllen, was der heutigen Generation, also den Kindern dieser Vertragsarbeiter, verwehrt ist, weil die weder das Geld haben, noch überhaupt die Visumsmöglichkeiten, selbst nach Deutschland zu kommen. Also insofern paradoxerweise, obwohl in der DDR sozusagen die Bewegungsfreiheit der eigenen Bürger so extrem beschnitten war, wurde die Bewegungsfreiheit von Angolanern oder Mosambikanern in der sozialistischen Welt extrem erhöht, weil diese zum Studium nach Moskau konnten oder zur Schule in Kuba gehen konnten oder eben zur Arbeit in Berlin.
Wenn wir auf die späten 80er Jahre schauen und darauf, dass der Staat DDR dann ein Ende findet, würde ich gerne noch mal genau nachfragen, wie dieser Prozess aussah, zu verhandeln über die Zukunft von Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern in der DDR.
Ja, also der Prozess der Verhandlung, da werde ich vielleicht nur ganz kurz was zu sagen. Ich würde da nämlich gerne eingehen auf die Zukunftsträume derjenigen, die migriert sind. Also der Prozess sah tatsächlich so aus, dass Almut Berger nach Angola und nach Mosambik geflogen ist, um dort die frühe Beendigung dieser Verträge zu verhandeln. Es war ein komplexer Prozess und am Ende dieses Prozesses stand eben die Auflösung der Verträge. Also es durften keine neuen Vertragsarbeitskräfte kommen. Diejenigen, die schon da waren, erhielten eine Abfindung und sollten also die Entscheidung sozusagen haben, weiter zu verbleiben oder nach Hause zurückzukehren. Wie ich vorhin schon sagte, war das nicht immer der Fall. Viele Betriebe haben ihre Arbeitskräfte nicht ausreichend informiert über die Möglichkeit zu bleiben, haben zum Teil Rückführungsmöglichkeiten wahrgenommen und sozusagen die Arbeitskräfte so schnell wie möglich außer Landes gebracht. Jetzt aber vielleicht kurz den Schwenk auf die Zukunftsträume derjenigen, die sich in der DDR befunden haben. Es ist noch wichtig zu sagen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass eigentlich sehr, sehr viele Arbeitskräfte sogar für zwei und manchmal sogar drei Verträge gekommen sind. Also wir sprechen nicht von ca. 21.000 Verträgen. Das heißt nicht, dass es ca. 21.000 Vertragsarbeiter waren. Das mosambikanische Arbeitsministerium schätzt, dass es ca. 16.000 waren, weil eben, wie gesagt, einige sich für zwei oder zum Teil sogar dann drei Verträge zur Verfügung gestellt haben. Und die Zukunftsträume waren also eigentlich die, dass man jetzt, also besonders für die, die eben den Vertrag fertig hatten und dann auch mit einer Facharbeiterausbildung sofort nach Hause kommen konnten, dass man sich nun also integrieren würde in die zu aufbauende mosambikanische Wirtschaft, um dort eben ja das Leben eines Arbeiters, einer Arbeiterin fortsetzen zu können mit eben regelmäßigem Gehalt, Gesundheitsvorsorge und so weiter. Also quasi zu den sozialen Gewinnern der mosambikanischen Gesellschaft zu gehören. Es war immer noch Bürgerkrieg bis 1992 in Mosambik und das heißt, es gab extrem wenig. Es gab extrem wenig auch zu kaufen, selbst wenn man Geld hatte. Und in diesem Kontext waren diejenigen, die zurückgekehrt sind mit einem Motorrad, einem Ofen, Geschirr, Bettwäsche, Schallplatten, Musikanlage und so weiter, waren also quasi kleine Götter in dem Sinne, dass sie wirklich extrem viel Reichtum für die Verhältnisse ihrer Familie mitbrachten. Und nun also dachten sozusagen aufgrund dieses, was wir uns aufgebaut haben, was wir uns erarbeitet haben, können wir jetzt also ein komfortables Leben in der Mittelklasse, sage ich jetzt mal, führen. Und dem war dann mitnichten so, weil natürlich auch nicht nur der Sozialismus in der DDR ein Ende fand, sondern auch global, das heißt auch in Angola und Mosambik. Und dort befand sich also die Wirtschaft im Umbruch, Structural Adjustment Programme der Weltbank haben drastisch eingeschränkt, was die Staaten tun konnten für ihre eigene Bevölkerung. Und das heißt, dass ganz, ganz viele der Arbeiter eben nicht die Arbeitsplätze vorfanden, in die noch die Generation Anfang der 80er dann wirklich zur Verfügung stand, sondern im Gegenteil, sie mussten selbstständig nach Arbeitsplätzen auf einer sehr, sehr schwierigen oder in einer sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage suchen, was den meisten nicht gelang. Somit waren die meisten dann wieder Teil einer informellen Wirtschaft, damit in sehr guter Gesellschaft in Mosambik, aber eben überhaupt nicht dementsprechend, was ihre Träume für ihre persönliche Zukunft gewesen waren. Dazu kommt jetzt eben erschwerend, dass viele nach der Rückkehr eben nicht das versprochene Geld auf ihren Konten fanden. Also dass eben genau diese waren 25-60% ihres Lohnes, je nachdem wann sie in der DDR waren, und dass eben genau dieses Geld jetzt nicht einfach auf sie wartete, als sie es dann wirklich hätten gebrauchen können. Das heißt, dass sie sozusagen sich nach und nach wieder von diesen Reichtümern, die sie mitgebracht hatte, trennen mussten, was als extrem traumatisch in den Interviews durchscheint. Also dieses wirklich, ja, sich am Ende der ganzen Sache wieder da befinden, wo man sich am Anfang befunden hat. Es wird als extrem frustrierend und extrem traumatisch wahrgenommen. Und ja, dass man sich dann eben wieder durchschlagen musste. Und da haben dann einige wirklich jetzt seit mehr oder minder 30 Jahren zum Aktivismus gegriffen und haben ja auch gesagt, dass sie sich ganz explizit sozusagen an den Montagsdemonstrationen in der DDR orientieren und weil sie eben da gesehen haben, was Demonstrationen erreichen können. Weil Demonstrationen eigentlich in Mosambik keine große Geschichte haben. Also das gehört nicht zur Kultur, sage ich jetzt mal, der Zivilgesellschaft in Mosambik. Aber es haben wirklich die Majamanes dort eingeführt. Und das ist eben eine Gruppe von Rückkehrern, die nicht durchgängig, aber immer wieder mittwochs demonstrieren, um eben Druck auf die Regierung auszuüben, noch Zahlungen an sie auszurichten. Es gab über die Jahre immer wieder Rückzahlungen von Seiten der mosambikanischen Regierung. Die deutsche Regierung hat sich auch in den 90ern eingebracht und versucht, Gründungsmöglichkeiten zu schaffen für zurückgekehrte Vertragsarbeiter. Aber der ganze Prozess verlief alles andere als durchsichtig und für die Vertragsarbeiter, die eben heutzutage noch politisch und aktivistisch aktiv sind, ist der Prozess eben auch noch nicht abgeschlossen. Und von daher sind diese Forderungen eben noch offen.